Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln. Also, ich habe mich mit Süßigkeiten eingedeckt, ne?
Ja, ich habe auch ein Glas Wasser jetzt hier stehen.
Der ist schon hier besorgt.
Hi.
Hi, du hast so schön. Nee, das ist dein Ritual, weil ich immer die Audioeinstellungen checke, bevor wir aufnehmen, ob die passen, obwohl die sich nie verändern. Hast du gerade voll schön gesagt, das ist dein Ritual, das beruhigt dein Nervensystem. Und das stimmt, weil sonst würde ich die ganze Aufzeichnung darüber nachdenken,
Ganz genau,
ob es
ja.
jetzt richtig ist oder nicht.
Das braucht man auch. Man braucht Rituale im Leben, egal in welcher Lebenslage und wenn man einen Podcast aufnimmt.
Ja, absolut. Wobei wir den ja theoretisch dann wiederholen könnten. Bei dem Spiel ist das halt schwierig.
Genau, aber wenn man sich sicher ist mit seinen Ritualen und das einen beruhigt, ist das ja super.
Hast du eigentlich Rituale?
Ja, tatsächlich schon.
Wenn nicht, hätte ich jetzt auch mit dir geschimpft. Du kannst ja nicht mit mir gearbeitet haben und dann sagen, nein, ich habe keine.
Nein, ich habe tatsächlich sehr viele Rituale. Das fängt abends schon, also eigentlich fängt das eine Woche vorm Spiel schon an. Da geht es aber um Ernährung und Hydration. Also ich gucke, dass mein Körper alle Nährstoffe bekommt, die es braucht. Und am Abend vorm Spiel ist
Aber
das
das liegt ja
so.
daran, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, dass du das ja auch professionell kannst und machst. Das heißt, du weißt ganz genau, was du essen, was du trinken musst, ne?
Ganz genau, ja. Ich bin ja Personal Coach und habe ja eine Ernährungsberaterin-Ausbildung gemacht. Das ist jetzt nicht hauptberuflich, aber ich kenne mich damit recht gut aus.
Du kennst
Auch
dich damit richtig gut aus. Wir wollen mal nicht zu tief stapeln.
im Zusammenhang gerade mit Frauen hormonell bedingt, ne? Also mit dem Zyklus trainieren und so weiter und was braucht mein Körper gerade, in welcher Phase, damit beschäftige ich mich sehr, sehr viel. Genau, und da schaue ich halt, bin ich immer up to date mit meinem Körper und weiß ganz genau, was er braucht und versuche ihm das auch zu geben. Und wenn es mal eben die fettige Pommes ist, dann kriegt mein Körper auch mal eben eine fettige Pommes.
Oder
Das
Burger.
ist, ja. Es kommt ein bisschen drauf an, auch Fleisch und vegetarisch tatsächlich, kommt drauf an, ob wir spielen oder nicht. Können wir vielleicht irgendwann mal nochmal drauf eingehen? Ist
Gerne.
natürlich ein Thema, da kann man wirklich wochenlang drüber sprechen.
Ja.
Auch Mikro, Makro und sowas, das ist halt
Ich
super
würde da
spannend.
auch tatsächlich gerne mal persönlich mit dir drauf eingehen, weil du nämlich mal gesagt hast, du würdest für mich kochen, wenn ich vorbeikomme.
Auf jeden Fall.
Und du ja amerikanisch kochen kannst, weil du ja auch, das haben wir letztes Mal gar nicht gesagt, haben wir verschwiegen, eine US-Amerikanerin bist. Also du hast
Genau.
auch einen US-Pass.
Ja,
Darfst
genau.
trotzdem für die deutsche Nationalmannschaft spielen.
Nee, ich habe ja eine doppelte Staatsangehörigkeit, deswegen funktioniert das auch, ja.
Also die USA könnte dich theoretisch abwerben, wobei ich gar nicht weiß, wie die Regeln sind, aber ist auch egal. Im Football jetzt, aber wahrscheinlich da könnten sie es jetzt nicht mehr, weil du für die A-Nation angetreten bist.
Genau, ja.
Aber unabhängig davon hast du mir mal ein amerikanisches Frühstück versprochen.
Richtig, Pancakes. Die würdest du auch definitiv bekommen. Die bekommst du auch noch,
Ja.
wenn du dann es endlich mal nach Nordrhein-Westfalen schaffst.
Ja.
Wir wohnen ja 7 Stunden entfernt.
Mm.
Ja, aber das kriegen wir hin. Das
Das
machen
kriegen
wir.
wir hin. Genau.
Genau. Also Ernährung, das ist für mich immer wichtig.
Deswegen ich hier eben schon den Kekskommentar bekommen habe.
Das ist auch okay. Wie gesagt, also Ernährung heißt auch genießen und man soll sich da nicht so reglementieren. Man ist ja immer direkt so verkopft mit, oh nein, ich darf das gar nicht essen. Doch, nur nicht so viel. Ist ja okay. Genau. Und wenn es einem eben gerade gut tut, dann ist das auch gut für das Nervensystem.
Absolut, darauf kommen wir noch. Und
Ja.
was für Rituale hast du sonst noch?
Genau, Rituale. Also ich versuche immer früh ins Bett zu gehen. Ich schlafe immer richtig schlecht, also wirklich schlecht.
Direkt vor dem Spiel meinst du
Direkt
jetzt?
die Nacht vorm Spiel ist grottig. Ich versuche mir auch immer vorzunehmen, immer das Gleiche zu frühstücken, damit ich es morgens auch reinbekomme, weil ich tatsächlich einfach aufgeregt bin.
Hat auch was mit dem Nervensystem zu tun.
Genau, ich habe ein flaues Magengefühl immer und versuche immer so früh wie es geht, so viel wie möglich in mich reinzustopfen, damit ich irgendwie auf meine 2, 3, 4.000 Kilokalorien am Tag komme vom Game Day. Genau, und dann wird geduscht, die Sachen werden gepackt. Ich nehme noch so einen grünen Smoothie mit oder einen Proteinshake mit auf die Fahrt. Wir fahren immer 1 Stunde mindestens. Gerade zu den normalen Spielen, wenn das jetzt so ein Nazio-Camp ist, versuche ich halt etwas früher aufzustehen und das da irgendwie alles hinzukriegen. Eine kalte Dusche, genau. Und dann direkt unmittelbar vorm Game, sage ich mal. Also wir kommen immer mit sehr, sehr lauter Musik angefahren und feiern im Auto tatsächlich, auch wenn das Spiel erst 4 Stunden später ist, feiern wir schon mal, um die ersten Eindrücke und Verkrampfungen innerlich loszuwerden. Also wir haben dann einfach eine fette, fette Party. Genau, und dann fängt es an, wir bauen meistens noch auf, sagen allen Hallo und dann geht's los direkt unmittelbar vom Spiel. Wenn ich umgezogen bin, ziehe ich die Kopfhörer auf, laufe eine Runde auf jeden Fall um den Platz, auch bei den Gegnerinnen vorbei. Das ist für mich immer, ich bin gerne.
Also typisch rot-grün und ich wette, du winkst noch freundlich.
Nee, das nicht. Ich bin da tatsächlich einfach nur Alpha.
Ja, stimmt. Du schaltest dann um, ne? Diese grüne
Genau.
Art, diese liebevolle, dein Team kriegt die noch ab, aber danach, das hast du mal erzählt, dass du dann so umschaltest.
Genau. Das ist für mich dann, wie gesagt, ich habe es in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt, das ist für mich Arbeit. Und kann man auch, glaube ich, dazu sagen, ich habe vorher für die Deutsche Bundeswehr gearbeitet und ich habe auch bei dir mal gesagt, dass es für mich dann auch Krieg ist. Aber nicht im Sinne von, dass ich jetzt jemanden verletzen will, um Gottes Willen, sondern es ist einfach so mein Mindset, dass ich jetzt einfach wirklich arbeite und kämpfe. Und ich kämpfe für den Sieg.
Ist auch ein hilfreiches Mindset durchaus, dich als Kriegerin zu sehen, meine ich jetzt, ne?
Ja, genau, das mache ich. Und dann mache ich jetzt meine Dehnübungen und Stretching. Und dann gibt es Teamrituale, die noch passieren. Dann unmittelbar vor dem Startpfiff einmal auf die Oberschenkel klatschen und tief durchatmen. Los geht's.
Ja, schön. Klingt sehr gut. Ist ganz, ganz wichtig, das zu
Ja,
haben.
ja.
Jetzt hast du ja eben erzählt, dass du vor Spieltagen morgens was Bestimmtes frühstückst. Und du hast auch gesagt, dass das immer dasselbe ist, weil dein Magen da auch, ich nehme an, aufgrund der Emotionen und der Nervosität ein bisschen verrückt spielt und es dir schwerfällt zu essen. Ich glaube, das geht ganz, ganz vielen auch so. Kannst du mal teilen, was genau du da futterst?
Ja, ich habe ja gesagt, dass ich ja vor einem Game Day tatsächlich ein paar Tage früher ja schon anfange, meinem Körper das zu geben, was er braucht. Am Anfang der Woche gucke ich, dass ich ganz viele Kohlenhydrate in mich reinstopfe, aber schnelle Kohlenhydrate. Also Montag, Dienstag würde ich sagen, esse ich ganz viele Nudeln mit allem Möglichen drauf. Mittwoch, Donnerstag fange ich dann an, entweder Nudeln oder Kartoffeln zu essen. Und spätestens Freitag, allerspätestens Freitag, fange ich dann an, nur noch Kartoffeln, Süßkartoffeln zu essen, weil das für mich die bewährteste Methode ist, tatsächlich meine Kohlenhydratspeicher aufzufüllen, und die dann auch einfach voll bleiben und man nicht dann ein paar Stunden später direkt wieder Hunger bekommt. Genau, und an Game Days ist das so, dass ich morgens Müsli esse, also Haferflocken, meistens nur mit Wasser und Beeren, weil mir von der Milch mir sowieso schon ein bisschen flau im Magen, ich bin total aufgeregt und ich möchte meinen Magen einfach nicht reizen. Genau, das esse ich morgens. Meistens fahren wir ja circa eine halbe Stunde bis Stunde mindestens bis zum Spiel. Da versuche ich mir irgendeinen Shake zu machen. Also meistens ist da ein bisschen Proteinpulver mit bei, einfach nur nochmal, um meinen Körper mit Protein vollzuknallen, damit meine Akkus voll sind. Dann sind da aber auch noch Äpfel, Bananen, also alles an Obst, was gerade da ist, was nicht auf den Magen schlägt, was vor allem wichtig ist, nicht entwässernd wirkt. Ganz kurz vorm Spiel habe ich dann sowas wie Bananen, Reiswaffeln mit Honig. Ich habe früher noch Energieriegel gegessen, das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil ich einfach weiß, was da drin ist und weil das meinen Insulinspiegel zu schnell in die Höhe schlagen lässt. Das heißt, ich habe dann im ersten Quarter eines Footballspiels, hast du ja immer 4 Quarter, und im ersten Quarter bin ich dann wie so ein Duracell-Häschen. Das ebbt dann plötzlich ab und das willst du halt nicht, wenn du da 2,5 bis 3 Stunden auf dem Platz stehst, ne?
Okay, danke dir.
Ja, also wir reden ja jetzt heute um das Nervensystem und vor allem auch um Persönlichkeitstypen, damit alle ZuhörerInnen unsere Sprache verstehen und wissen, worüber wir reden, wenn wir uns plötzlich lustig machen über irgendwelche Farben. Also ich würde einfach vorschlagen, dass wir vielleicht oder dass du am besten, weil du bist ja Profi auf diesem Gebiet, dass du einmal einfach kurz sagst, was ist denn das DESG-Modell überhaupt?
Okay, also ich mache das ja häufig ganz am Anfang mit einer Mannschaft, dass wir uns angucken, was gibt es denn für Persönlichkeitstypen. In der Psychologie sind verschiedene Persönlichkeitstypen erforscht und es gibt auch unterschiedliche Modelle. Das ist in der Psychologie ganz häufig so, dass es zu einem Thema mehrere Modelle gibt und man darf da gerne wählen, was für einen am besten passt. Richtig sind die in der Regel alle, sofern sie nach Studienlage beruhen und valide sind. Dieses DESG-Modell geht unter anderem auch auf C.G. Jung zurück. Und was neben dem DESG-Modell auch ein bekanntes Modell ist, ist zum Beispiel das Big Five-Modell, dieses Ocean-Modell, das ist nichts anderes. Und wenn man sich diese verschiedenen Persönlichkeitstypenmodelle anguckt, stellt man auch fest, dass man, auch wenn die Persönlichkeitstypen unterschiedliche Bezeichnungen haben, am Ende doch man das immer so zuordnen kann. Also im DESG-Modell gibt es vier Farben: Rot, Gelb, Blau und Grün als Typ. Und ich kann aber diese Farben, also den blauen Typ, auch gut in diesem Big Five-Modell wiederfinden, der dann eben aber nicht blau heißt, sondern eben anders. Weil das eben auf Studien basiert und auf derselben Forschung, wenn man so möchte, letztlich. Und die Psychologie hat eben herausgefunden, dass man Menschen in unterschiedliche Persönlichkeitstypen einteilen kann. Da aber gleich mal dazu gesagt, das sind so grundsätzliche Tendenzen. Das Ganze dient der Menschenkenntnis, also dass du dich besser verstehst und auch weißt, dass du richtig bist, so wie du bist. Und nicht irgendwie absonderlich, weil du nicht zu den anderen passt. Das Gefühl kriegen wir ja schnell mal. Und wir kriegen auch schnell gesagt, wir müssten alle gleich sein, was eben schon aufgrund dieser Forschung halt völliger Quatsch ist. Geht gar nicht. Also, dass du dich besser verstehst und auch, dass du deine Mitmenschen besser verstehst, insbesondere dann, wenn es zu Konflikten kommt, haben wir häufig mit einfach zwei unterschiedlichen Persönlichkeitstypen zu tun.
Das hast du damals ja schon bei uns ja auch schon angesprochen und wir haben das bei uns in der Mannschaft ja auch eingeführt, ne? Also nachdem wir ja in Würzburg bei dir unterwegs waren, habe ich dann auch bei mir in der Mannschaft gesagt, hey, ich verstehe dich manchmal nicht, ich klebe dir jetzt mal so einen Sticker auf den Helm. Und dann haben wir einen Test von dir gemacht und haben dann unsere Farben erörtert und sind jetzt, laufen fröhlich mit bunten Farben auf den Helmen durch die Gegend und seitdem ist die Kommunikation innerhalb unseres Teams wesentlich einfacher geworden.
Ja, das finde ich so eine schöne Umsetzungsgeschichte zum DESG-Modell, dass ihr die Farben auf dem Helm habt, weil ihr seid ja auch ein großes Team und man kann sich nicht unbedingt immer die Farbe merken. Also wenn man sich viel damit beschäftigt, findet man schon schnell raus, was, also ohne dass es getestet ist, kriegt man ein Gefühl dafür, mit was für einem Persönlichkeitstyp habe ich es hier zu tun. Aber auf dem Platz ist es halt auch eine super gute Erinnerung. Und das auf dem Helm zu sehen. Und gerade bei so vielen Menschen kann man sich das vielleicht eben auch gar nicht so merken und das dann zu sehen. Und du weißt ja zum Beispiel auch, deinen Coach ganz anders zu nehmen, weil der halt total blau ist, ne? Zum Beispiel.
Ja, genau, ja.
Und dann ist das eben, ja, das hilft sehr. Es hilft übrigens, das mache ich auch mit Spielerinnen viel im 1-zu-1-Setting, dass wir uns angucken, was ist denn dein Trainer, was ist denn für deine Trainerin für ein Persönlichkeitstyp? Weil daraus können wir ableiten, was die von dir sehen will, damit du spielen kannst. Und das klappt auch immer sehr gut. Häufig ist nämlich auch hier ein kommunikatives Missverständnis mit dem Grund, warum man, obwohl man Leistung bringen kann, auf der Bank sitzt. Aber zum Beispiel, es gibt TrainerInnen, die nach Charakter halt auch bewerten. Und wenn die dich nicht verstehen, weil du ein völlig anderer Persönlichkeitstyp bist, darf man schon gucken, was darf ich denen denn liefern, damit die mich besser verstehen und mich sehen und erfassen können. Das gibt denen nämlich Grund, mich auf den Platz zu stellen. Weil auf dem Platz stellst du letztlich auch Charaktere und Leute, auf die du das Gefühl hast, dich verlassen zu können, insbesondere bei wichtigen Spielen. Und da spielt eine menschliche Entscheidung immer mit einer Rolle. Was diese Modelle nicht leisten können, ist, sie können dich nicht in Gänze erfassen. Du kannst Menschsein nicht testen. Also nicht vollständig. Es ist eben nur eine grundsätzliche Einordnung, so kann man es sehen und eine Hilfe. Um zu sagen, ah, deswegen ticke ich so. Ach, es gibt noch ganz viele Menschen, die so ticken wie ich, die eben mein Persönlichkeitstyp sind. Und noch ein persönlicher Tipp am Rande. Es kann sich sehr lohnen, wenn man Freundschaften sucht oder auch Partnerschaften, darauf zu achten, dass man jemanden wählt, der kompatibel ist. Und das hat was mit dem Persönlichkeitstyp zu tun. Zum Beispiel du, Chris und ich, wir haben halt beide einen hohen roten Anteil, in dem wir uns unheimlich gut verstehen. Du mich und ich dich. Und dann bringen wir noch eine Komplementarität mit rein, weil du nämlich als zweite Farbe, also sekundär auch sehr grün bist. Wir erklären gleich noch, was hinter den Farben steht. Und ich halt sehr blau. Und das ist dann das, was es dann für uns wieder spannend macht und wo wir voneinander lernen können. Aber im Kern verstehen wir uns. Und das ist in der Freundschaft sehr schön, weil das die Tore öffnet zu tiefen Freundschaften. Und das ist auch in der Partnerschaft wichtig, weil wenn man mit jemandem zusammen sein möchte, der ihn wirklich versteht, kann es hilfreich sein, wenn das eine Person ist, die einem auch im Persönlichkeitstyp etwas ähnelt. Ansonsten könnte es etwas schwierig werden, weil es gibt auch entgegengesetzte Persönlichkeitstypen und da hat man dann deutlich weniger Verständnis, wenig Gemeinsamkeiten und ein hohes Konfliktpotenzial und es ist viel anstrengender zu kommunizieren. Deswegen, ja, foppen wir auch manchmal, du und ich jetzt, liebevoll die Gelben, die
Die
uns manchmal auf die
Gelben.
Palme bringen, weil sie halt einfach für uns beide in unseren Typen ein komplett entgegengesetztes Potenzial inne haben. Vor allem für mich mit meinem blauen Anteil. Es ist sehr entgegengesetzt. Andersherum fühle ich mich von Menschen sehr angezogen, die zum Beispiel sehr blau sind.
Die also sehr ordentlich sind. Aber was sind denn jetzt diese vier Farben? Jetzt haben wir es ja schon geteasert.
Was die sind, genau. Also Rot ist ein Persönlichkeitstyp mit Führungsqualitäten, geborene LeaderInnen, die sind ehrlich. Die haben kein Problem damit, vor anderen Menschen den Mund aufzumachen und zu reden und auch mal vielleicht eine strittige Frage zu stellen. Die sind visionär, das heißt, sie sind veränderungsfreudig und auch veränderungsaffin. Die können sehr gut in die Zukunft gucken und sehen, was besser und anders laufen müsste und gehen da zügig und klar, entscheidungsschnell voran. Die müssen daran arbeiten, dass sie alle mitnehmen. Also, dass sie die Menschen, die Veränderungen meiden oder davor Angst haben, dafür begeistern können, mitzugehen. Das heißt, die müssen in ihrem Tempo auch aufpassen und auch in ihrer Klarheit, weil diese roten Persönlichkeitstypen sagen manchmal Dinge, die zwar sehr ehrlich sind, aber für jemand anderen auch verletzend sein können. Das heißt, da ist wichtig, auch auf Empathie zu gucken. Also, was wir über diese Persönlichkeitstypen auch lernen, sind immer Aufgaben fürs Leben, an denen wir ein bisschen feilen dürfen. Dann der gelbe Typ ist genau wie der rote auch ein extrovertierter Typ, aber der rote Typ ist ein aufgabenbezogener, also ein sachbezogener, der will eben Dinge vorantreiben und der gelbe ist menschenbezogen. Und das sind Menschen, die häufig über ein großes Netzwerk verfügen, aber oft eben nicht tiefe Freundschaften, sondern eher lose Bekanntschaften pflegen. Also das sind Menschen, die typischerweise jeden irgendwie kennen und keiner Party fernbleiben können. Die werden motiviert durch Spaß und durch Freiheit. Das ist auch wichtig zu wissen, dass diese vier Persönlichkeitstypen jeweils durch ganz andere Dinge motiviert werden. Das heißt, denen sind ganz andere Dinge wichtig. Rot ist Anführen wichtig, dass Aufgaben erledigt werden. Gelb ist Freiheit und Spaß wichtig. Da kann man jetzt schon sehen, was da so ein bisschen an Konfliktpotenzial brodelt, weil Freiheit und Spaß kann eben manchmal auch bedeuten, nichts voranzutreiben, sondern eben einfach nur eine Runde Spaß zu haben. Das sind Menschen, die gerne auch auf Bühnen stehen, die gerne reden, die dabei gerne Geschichten erzählen und nicht immer ganz bei der Wahrheit bleiben. Hauptsache, die Geschichte ist unterhaltsam und schön. Das sind also Menschen, die uns auch unterhalten wollen und die gerne im Mittelpunkt stehen und die manchmal auch das Scheinwerferlicht gern für sich haben wollen. Die außerdem auch einen Sinn für das Schöne haben. Also wenn du zum Beispiel jemanden brauchst, der dich berät für ein wichtiges Meeting, dass du hübsch aussiehst oder für ein Date eine Beratung haben willst, frag deine gelben Freunde, weil denen ist es dann tatsächlich ein persönliches Anliegen, dass du wirklich wunderschön aussiehst. Und die sind da auch großzügig, verleihen auch gerne mal aus ihrem eigenen üppigen Kleiderschrank Dinge und helfen dir beim Schminken, wenn du geschminkt werden willst oder frisiert. Das sind wie gesagt Netzwerker. Die müssen daran arbeiten, dass sie Disziplin kultivieren und zwar auch in Bezug auf Beziehungen, also auch tiefe Beziehungen eingehen, weil wir die brauchen, um uns glücklich und verstanden zu fühlen. Ich kann zwar 100 Leute kennen, aber wenn ich die alle nur oberflächlich kenne, kann das unbefriedigend sein. Wenn du aber mal Hilfe brauchst oder jemanden, der jemanden kennt, frag einen Gelben, weil der hat in seinem Netzwerk Safe jemanden, der sich auch an den eindrucksvollen Kennenlernmoment und manchmal ist das, kennen die sich wirklich nur von 5 Minuten auf irgendeiner Party oder auf dem Rückweg, sich aber so eindrucksvoll an diese gelbe Person erinnert, dass sie auch gleich bereit ist zu helfen wiederum. Also das sind große Spaßmacher auch, ne? Ja, dann gibt es die Grünen. Die Grünen sind Menschen, die gerne andere Menschen unterstützen. Das ist auch deren größte Motivation, anderen zu helfen, sie zu unterstützen. Das sind ausgeglichene, stetige, ruhige, freundliche Wesen, die zuhören, die loyal sind und die Veränderungen gar nicht mögen. Und zwar deshalb, weil sie friedliebend sind und Konflikte nicht mögen. Also weil diese Dinge eben ein Konfliktpotenzial haben. Veränderung hat Konfliktpotenzial, Kritik hat Konfliktpotenzial und damit tun sie sich schwer. Das ist auch bei dir so zum Beispiel, dass du ein bisschen zwei Seelen in deiner Brust hast, weil du hast den roten Anteil und den grünen. Und das sind sehr loyale, beständige Freunde, die zum Beispiel Spieleabende lieben, wo sie zu fünft sind mit vier ausgewählten Freundinnen und dabei auch tiefe Gespräche führen können. Das sind auch Menschen, die wirklich bereit sind, dir echt zu helfen und das lieben. Deren Aufgabe ist es, ein bisschen veränderungsfreudiger, also das heißt auch konfliktfähiger zu werden, weil das wichtig ist, um Tiefe aufzubauen, die sie ja auch haben wollen. Also für die sind familiäre Umgebungen auch unheimlich wichtig. Die sind ein bisschen langsam. Zu mir hat mal eine Klientin gesagt, die sind ein bisschen wie Faultiere.
Aber sehr liebenswürdig.
Und dann gibt es noch die Blauen. Blauen sind gewissenhafte Menschen, die es lieben, Informationen, Daten und Fakten zu sammeln, die Strukturen mögen und Regeln. Und die können dabei manchmal auch ein bisschen paragraphenreiterisch sein. Die haben einen schweren Zugang zu ihren Emotionen, sind aber gleichzeitig unfassbar sensibel und ganz, ganz tiefgründig. Die erkennt man daran, dass sie wenig Mimik und Gestik haben, sich oft an der Seite halten und alles beobachten. Aber wenn du sie ansprichst und ihnen das Gefühl gibst, dass sie dir vertrauen können und also dafür solltest du doch wirklich vertrauenswürdig sein, faken geht hier nicht, das durchschauen die. Und dass du ja sie wertschätzt für ihre Art zu sein, öffnen sie sich und das können ganz, ganz tiefe, ganz besondere, ganz innige Freundschaften dadurch werden oder eben auch Beziehungen, die davon leben, dass man ganz tiefe analysierende Gespräche hat. Also gerade wenn du irgendein Thema wirklich mal durchdenken möchtest, dann sind das die Richtigen. Die neigen natürlich auch zum Overthinking und sind sehr selbstkritisch, weil die null Fehler machen wollen. Also die wollen immer 120% geben. Und deswegen findest du die ganz häufig typischerweise in Berufen wie PilotInnen oder ChirurgInnen. Und sie sind häufig vertreten in der IT-Branche, weil das ein Ort ist, wo sie auch alleine vor sich hinarbeiten können und gelegentlich im Team. Das sind nämlich Menschen, die viel Zeit für sich brauchen und darüber ihre Energie auftanken, die deswegen manchmal ein bisschen eigenbrötlerisch wirken und die auch eine ja größere körperliche Grenze haben als andere. Also die Grünen sind faultierig verkuschelt und die Blauen mögen es gerne, nur Menschen an sich ranzulassen, die sie wirklich, wirklich mögen und die brauchen auch mehr Abstand. Also die wirst du auf Fotos häufig am Rand finden. Und ich sage auch oft, im Fußball sind es häufig TorhüterInnen, wo die auch nochmal so ihren eigenen Space haben und natürlich auch keine Fehler machen dürfen. Also passt das auch ganz gut. Das sind Menschen, die sehr akribisch sind, sehr genau und auch sehr ehrgeizig, aber eben sehr ruhig. Grün und Blau sowieso introvertierte Persönlichkeitstypen. Blau ist aufgabenbezogen, grün ist menschenbezogen. Und die Blauen sind aber noch ruhiger als die Grünen, weil die Grünen ja so auf soziale Kontakte auch mehr fixiert sind. Und bei den Blauen darf man darauf achten, dass man sie nicht übersieht, weil sie ganz besondere Geschenke sind und Excel-Tabellen lieben.
Ihr müsstet Mais Blick dazu sehen, weil sie ist nämlich sehr, sehr, sehr blau und spricht im Prinzip gerade von sich selbst. Aber du bist sehr liebenswürdig, Mai. Genau, du hast es eben schon angesprochen tatsächlich. Torhüterinnen sind ja auch blau. Gibt es denn noch so andere Positionen in unseren Sportarten? Also zum Beispiel bei dir jetzt beim Fußball, bei mir beim Football, wo du sagen würdest, es gibt so klassische Aufgabenbereiche für die Farben?
Haben wir auch schon mal drüber gequatscht, ne? Dass uns das aufgefallen ist, dass die häufig in bestimmten Positionen vertreten sind. Also, ich glaube schon, dass wir im Fußball häufig im Sturm auch rote Menschen haben, weil die ja Leute anlaufen, aufs Tor zu und auch Anweisungen brüllen, dass sie den Ball zum Beispiel haben wollen. Und tendenziell zu Aufgaben wie verteidigen und etwas beschützen, fühlen sich häufig grüne Menschen hingezogen. Die mögen es nämlich eben zu unterstützen. Und in der Verteidigung, die helfen ja der Torhüterin, das Tor zu beschützen, ist das auch was, was jemanden, der grün ist, sehr anziehend finden kann. Blau, wie gesagt, das Tor beschützen, das ist nochmal eine Aufgabe für sich. Sie sind auch häufig im Torhüterinnen-Team, in einem kleineren Team unterwegs und nicht die ganze Zeit bei der Mannschaft und haben ihren eigenen Space dort und ihre eigene akribische, ruhige Arbeitsweise und diese Ruhe und diese Sicherheit strahlen die auch aus von hinten. Und das ist natürlich wahnsinnig hilfreich, so eine Sicherheit zu haben und damit auch ein Spiel aufzubauen. Ich habe aber auch eine Torhüterin schon gesehen, die sehr gelb war, aber die verbreitet natürlich dann viel mehr Action und Hektik auch, ne?
Ja, das braucht man ja gerade im Tor, ein bisschen Ruhe, ne? Ja, das ist bei uns tatsächlich auch ähnlich. Ich habe das auch mal tatsächlich aufgeschrieben im Zusammenhang von den Stickern, die wir verteilt haben. Fand ich das, dachte ich, krass. Eigentlich ist das so klar, wenn man weiß, was für eine Persönlichkeitstyp man hat, wo diese Person dann tatsächlich auch spielen sollte. Also ich finde, man kann das auch einfach auch nutzen, um die Leute zu ihrer Position zu leiten. Also wenn sie selbst vielleicht noch ein bisschen unentschlossen sind. Bei uns sind es auch die Grünen, ist unsere Line, egal ob Offense Line oder Defense Line, weil sie beschützt den Quarterback. In der Defense Line sind sie tatsächlich auch gelb. Also grün-gelb, was ich total wild finde als Mischung, haben wir eine dabei, die geht ab wie die Luzi. Und jedes Mal, wenn sie dann auf der anderen liegt, sagt sie, oh sorry, ist alles in Ordnung? Und dann kommt das Grüne wieder raus. Also, aber wirklich tolle, tolle, tolle Menschen und Herzensmenschen. Also, wenn du mal irgendwie in den Arm genommen werden musst bei der Line, gehst du hin, weil die sind grüne und die nehmen dich immer. Und die haben auch Snackboxen, alles dabei, ne? Also, die kümmern sich um alle. Genau, bei uns sind die Gelben eher rar gesät. Wenn, dann haben wir mal vereinzelt welche in der Defense.
Ja, das liegt aber daran, dass ihr so hochklassig spielt, weil jemand, der sehr, sehr gelb ist, spielt keine Spitzensportart, weil das so viel Disziplin erfordert.
Ja,
Deswegen ist das eher selten aufgrund des Niveaus, wo du spielst. Wenn du in die unteren Ligen gehst, wirst du es häufiger finden, weil die sich natürlich zu Teamsport auch hingezogen fühlen, ne? Weil da Menschen sind.
Genau, da gibt es aber auch das, dann ein bisschen mehr Freiheit, glaube ich, von nach links, nach rechts. Dann kann man auch ein bisschen mehr Spaß haben. Also ich glaube, im Fußball ist das häufiger vertreten, wenn man in der unteren Klasse spielt, dass man da auch einfach mal Gaudi macht auf dem Platz. Was völlig in Ordnung ist und es auch dahin gehört, finde ich persönlich, kommt immer nur auf den Rahmen an, ne? Bei uns hat blau ganz, ganz klar die ganzen Receiver, egal welcher, die sind alle blau. Die müssen das perfektionieren, was sie da machen und auf jeden Fall den Ball und auf jeden Fall dann hinten noch in die Endzone reinlaufen.
Das sind ja auch so planvolle Aufgaben, da
Ja.
planvoll zu laufen, um den Ball mit der Wurflinie passend
Ja,
zu bekommen und dann.
genau. Und in der Defense, die halt immer die anderen umscheppern, die sind tatsächlich eher rot. Rot-grün selten, also ich glaube, ich bin die Einzige,
Das ist
aber
auch eine
es gibt.
seltene Kombination.
Ja, also rot-gelb, auch hatten wir eine, haben wir auch immer noch eine. Und die geht, also die schaltet dann auch ab. Also man kann ja auch verschiedene Persönlichkeiten haben, auf dem Feld und neben dem Feld, habe ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt.
Also
Genau.
du kannst verschieden die Aspekte deiner Persönlichkeit unterschiedlich stark leben in den Rollen, die du ausfüllst, genau.
Ansonsten haben wir eher rot-blau, also
Ja.
häufig. Aber die Trennungen sind auf jeden Fall auch da. Das ist super spannend.
Ja, Rot-Blau ist einer der ehrgeizigsten Persönlichkeitstypenkombinationen, die wir haben. Also wenn du Rot drin hast und Blau, dann weißt du auf jeden Fall, dass du mit einer ganz ehrgeizigen Spielerin auch zu tun hast. Die meisten Menschen sind ja eben nicht
Genau.
nur eine Farbe, sondern wie wir jetzt auch gerade schon uns festgestellt haben, haben mindestens zwei, manche sogar drei oder vier Farben mit drin. Für mich ist es zum Beispiel so, das kann ich ja mal sagen, es ist für mich mittlerweile relativ einfach, die Primärfarben zügig rauszufinden. Also ich kriege das aus Gesprächen mit daraus, was die sagen. Wenn ich zu einem Team ganz neu komme, dann gibt es ja so eine Runde, wo ich auch die Vornamen erfahren muss und will. Und da stelle ich häufig die Frage dazu, dass sie dazu sagen sollen, was sie gerne mögen, was sie lieben. Und darüber kann ich häufig schon auch raushören, was die Persönlichkeitstypen wahrscheinlich sind, weil zum Beispiel Grüne sagen oft so was wie Familie oder mein Hund. Und Gelbe nennen häufig irgendwelche Unternehmungen. Das sind alles nur Indizien, die ich so sammle und dann darüber zügig dann dazu komme, was das wahrscheinlich für ein Persönlichkeitstyp ist. Und das ist deswegen auch hilfreich, weil die ja eine andere Form von Kommunikation auch brauchen und sich für andere Dinge interessieren und durch andere Dinge motiviert werden. Das muss man auch als Leaderin wissen, dass ich jemanden, der blau ist, überhaupt nicht mit Spaß kommen brauche.
Außer du hast gerade eine Excel-Tabelle geschrieben.
Ja, genau.
Genau, aber dann kommen wir ja tatsächlich darauf, was andere mögen oder nicht mögen, auch aufregend. Da hast du ja jetzt noch was gesagt mit den Nervensystemen. In erster Linie hat das ja nichts miteinander zu tun.
Genau, also du willst darauf hinaus, dass wir unterschiedliche Typen von Nervensystemen haben, ne? Und da habe ich bei der letzten Folge gesagt, du hast ein anderes als ich.
Genau.
Ja, also sich selbst zu kennen ist ein Baustein von mentaler Stärke, weil dann weiß ich eben, wer ich bin und dass ich gut und richtig bin, so wie ich bin. Also ich bin gut und an mir ist kein Fehler, weil ich Excel-Tabellen liebe zum Beispiel oder eben auch hasse, weil ich vielleicht gelb bin. Das macht was aus, sich dieses Gefühl von Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen zu entwickeln. Weil ich weiß, so bin ich und das ist nicht falsch. Und da kann mir auch keiner mit Kritik mehr kommen und mich verunsichern zum Beispiel.
Kann man ja auch nicht so ändern, oder?
Nein, das kannst du nicht ändern, diese Präferenzen. Also Persönlichkeitstypen entwickeln sich sehr wahrscheinlich im Laufe unseres Erwachsenwerdens, also in wahrscheinlich früherer Kindheit. Du könntest jetzt darüber philosophieren, wie viel wir auch mit Wesen und Seele zur Welt kommen, aber wahrscheinlich ist es so, dass dass so eine Zusammenmischung aus Genen und Umwelt, Persönlichkeitstypen eben mit Formen. Und was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass sich in dieser frühkindlichen Zeit auch unsere Nervensysteme entwickeln. Und unser Nervensystem ist der Teil in uns, der auf Stress und auf Druck reagiert, der uns definiert, wie wir mit Drucksituationen umgehen. Und wenn es darum geht, rauszufinden, wie ich Emotionen auf gesunde und bewusste Art reguliere, also wie ich mit meinen Emotionen umgehe, zum Beispiel an einem Spieltag, dann ist es eine wichtige Erkenntnis und die halbe Miete über sich zu wissen, was man für ein Nervensystem hat. Du weißt ja, dass du zum Beispiel Spielerinnen hast, die sind super hebelig, super aktiv vor dem Spiel, oder auch noch im Spiel, je nachdem, ob sie dann zur Konzentration finden oder nicht. Das hat ja was mit Regulation zu tun. Zum Beispiel eben durch Routinen und Rituale, deswegen am Anfang unser Geplänkel darüber. Und es gibt Spielerinnen, die richtig, richtig, ja, unnahbar werden, abschalten, vielleicht sogar ein bisschen kalt, sehr in sich gekehrt wirken. Und das ist Nervensysteme in Action, da kann man sie sehen. Wo man es auch besonders gut sehen kann, ist, wenn man sich streitet mit jemandem, der einem nahe steht, also insbesondere bei romantischen Beziehungen. Wenn du dich da streitest, sind die emotionalen Einsätze eben sehr hoch. Das wie immer mit der Lupe drauf, kannst du unheimlich gut sehen, was du für ein Nervensystemtyp bist.
Kannst du da kurz drauf eingehen, was das heißt?
Okay, also unser Nervensystem bildet sich, wenn wir ganz klein sind, wirklich in den ersten, ich glaube, 5 Jahren unseres Lebens aus, und zwar in Beziehung mit unseren engsten Bindungspersonen, mit den Eltern. Das, was ich jetzt erzähle, geht auf die Bindungstheorie nach Bowlby zurück. Und die Bindungstheorie kurz erklärt, da gibt es ein schönes Bild mit Mäusen und mit Käse. Also, es gibt eine Maus, die hat eine Käsemaschine und diese Käsemaschine versorgt sie wirklich sicher und konsistent mit Käse. Wann immer sie den Knopf drückt, kommt ein Käse raus. Und die Maus lernt, dass wenn sie auf den Knopf drückt, der Käse rauskommt und der Käse verfügbar ist und sie hat keinen Hunger, weil sie immer Käse bekommt. Und sie lebt ihr Mäuseleben in der Erwartung, dass wenn sie den Knopf drückt, der Käse rauskommt und darauf verlässt sie sich auch. Das bedeutet, diese Maus hat eine sichere Bindung aufgebaut und ein sicheres Nervensystem. Dann gibt es eine Maus, die hat auch eine Käsemaschine, aber wenn sie den Knopf drückt, passieren unterschiedliche Dinge. Mal kommt ein Käse, mal kommt keiner. Mal drückt sie nicht den Knopf und der Käse kommt trotzdem. Es ist also völlig unvorhersehbar, wann der Käse kommt und wann nicht. Was die Maus dann macht, ist, weil sie ja überleben muss, dass sie sich in der Nähe der Maschine aufhält und ständig den Knopf drückt, damit auch ja genug Käse rauskommt, damit sie halt überleben kann. Diese Maus wird sehr ängstlich und entwickelt einen unsicher, ängstlichen, ambivalenten Bindungsstil, also ein ängstliches Nervensystem. Und dann gibt es die Maus mit der Käsemaschine, da kommt nie ein Käse raus. Also die drückt auf den, die drückt auf die Käsemaschine, es kommt einfach nie ein Käse. Und diese Maus beschließt, dass sie nur eine Sache tun kann, und zwar kann sie vergessen, dass sie jemals Hunger auf Käse hatte. Und versucht anders zu überleben und lässt die Käsemaschine links liegen und geht nicht auf den, also geht da gar nicht mehr hin. Das ist ein vermeidender Bindungsstil und ein vermeidendes Nervensystem. Ein paar Jahre später hat man dann übrigens in Forschung auch noch herausgefunden, dass es ein viertes Nervensystem gibt, und zwar ein desorganisiertes. Und das ist die Maus, die hat eine Käsemaschine. Und diese Käsemaschine bringt manchmal Käse und manchmal versetzt sie der Maus auch Stromschläge. Also die Käsemaschine ist auch gefährlich. Und das ist eine desorganisierte Bindung, die ja auf eine Traumatisierung letztlich zurückgeht. Und dieser Bindungsstil hat Zeichen vom ängstlichen und vom vermeidenden Bindungsstil in sich, aber völlig unvorhersehbar. Und Menschen mit einem sicheren Bindungsstil haben ein sicheres Nervensystem. Das heißt, die können Emotionen sehr gut regulieren. Das heißt schon, dass die auch von Dingen berührt werden und die wirft auch mal was um. Aber die können sich dann sehr schnell wieder grounden, wie du mal so schön gesagt hast. Das heißt, die wissen, was zu tun ist, und die haben auch ein gutes inneres Selbstgespräch mit sich, um wieder zu sich zurückzufinden. Wenn unser Nervensystem nämlich angetriggert ist, dann sind wir nicht mehr bei uns. Dann müssen wir wirklich den Weg zu uns zurückfinden. Und das passiert, indem wir es regulieren. Menschen mit einem ängstlichen Nervensystem neigen zur Aktivierung. Das sind die hibbeligen Spielerinnen. Die bepöbeln dann vielleicht auch mal die Schiedsrichterin, holen sich dafür Karten ab oder treten irgendwo gegen oder den Ball weg oder, ne? Die sind eher auf Angriff, ne? Unser Nervensystem hat ja vier Stress-Responses, nämlich am Angriff, also Kampf-Angriff, Fawn, Bambi, also das ist gefällig, sich gefällig machen, eine Fight-Fawn. Und Flucht und Tod und Erstarren. Also Flucht, Wegrennen, Erstarren, Totstellen, so einfrieren. Also ängstliches Nervensystem neigt zu Angriff und zu Fawn, also zu Bambi, Gefälligkeit. Und ist ein aktiviertes, angespanntes. Sie haben oft das Gefühl, ich werde überrannt von meinen Emotionen. Und Menschen mit einem vermeidenden Nervensystem deaktivieren. Also sie machen das genaue Gegenteil von der Maus, dem ängstlich, die ständig an der Käsemaschine klebt. Die gehen ja weg von der Käsemaschine. Die deaktivieren, das heißt Flucht und Erstarren. Wenn ich jetzt Spielerin auf dem Platz bin, kann ich ja mal überlegen, wie reagiert denn mein Nervensystem? Also kann ich es sicher regulieren? Oder habe ich ein ängstliches Nervensystem? Oder ein vermeidendes? Und entsprechend unterschiedlich müssen unsere Regulationsmethoden sein.
Findest du, es gibt Überschneidungen im Zusammenhang zwischen den Persönlichkeitstypen und dem Nervensystem?
Vielleicht gibt es eine Häufung. Also blaue eher zurückgezogene, dass sie dazu neigen, auch vermeidend zu sein. Aber ich glaube, das ist ein Kann und kein Muss, weil das eben auch auf diese Interaktion mit den Bezugspersonen zurückgeht. Also die Käsemaschine, bildlich gesehen, steht in der Regel für die Eltern, ne? Ob die zugewandt waren oder nicht.
Ich bin immer noch bei der einen Maus. Ich würde die alle einfach adoptieren. Kommt zu mir.
Das ist dein grüner Anteil.
Ja.
Sie würden sich auch bestimmt sehr wohl bei dir fühlen, aber du müsstest deine Karte rausschmeißen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Aber die sind sehr nett, die Kater.
Ich weiß nicht, ob sie zu den Mäusen so nett wären.
Bestimmt. Ja, spannend. Also jetzt, wo du das so ein bisschen aufgedröselt hast, find ich es immer noch wieder total faszinierend, auf wie viel man eigentlich achten kann im Leben. Aber das muss man auch erstmal wissen.
Vor allem ist dieses Wissen wirklich die halbe Miete. Wenn ich nämlich weiß, was ich für ein Nervensystem habe, also jetzt, wo man mir zugehört hat, kann man ja mal überlegen, wozu neige ich denn so, dann weiß ich auch eher, was zu tun ist, wenn ich unter Druck gerate. Also, dass ich, wenn ich ein ängstliches Nervensystem habe, mich beruhigen muss. Und zwar durch Selbstregulation. Die muss ich mit einem ängstlichen Nervensystem mehr lernen. Und Menschen mit einem ängstlichen Nervensystem neigen sehr, hauptsächlich auf Koregulation zurückzugreifen. Das heißt, auf andere Menschen, um sich zu regulieren. Also die klammern an dem anderen Menschen. Die Maus bleibt die ganze Zeit an der Käsemaschine. Und Menschen mit einem vermeidende Nervensystem, das deaktiviert, die brauchen eine Aktivierung. Also die brauchen nicht noch mehr beruhigen, dann würden die noch mehr von sich abspalten und noch weiter weg von der Käsemaschine gehen. Die müssen Koregulation trainieren, das heißt zu lernen, sich zu öffnen. Das ist für die häufig eine große Herausforderung, weil die Käsemaschine eben nie Käse geliefert hat. Das heißt, die haben nicht gelernt, wie es ist, koreguliert zu werden. Aber das können wir eben, wenn wir erwachsen sind und unsere Beziehungen frei wählen können, neu lernen, mit nämlich sicheren, vertrauenswürdigen Beziehungen zu Menschen, die sicher und vertrauenswürdig sind. Und da in eine gesunde Form von Abhängigkeit gehen, die uns ermöglicht, raus in die Welt zu gehen und unsere Träume zu verwirklichen. Und da gibt es Forschung zu, dass wenn wir sichere Beziehungen mit Menschen haben, im Team zum Beispiel, oder zum Beispiel wir beide in unserer Freundschaft oder auch in der Partnerschaft, dass der Stoff ist, der es mir ermöglicht, rauszugehen und meine Träume zu verwirklichen, weil ich einen sicheren Hafen habe, in den ich zurückkommen kann. Im besten Fall habe ich vielleicht sogar mehrere sichere Häfen mit zum Beispiel Freundschaften, wie das bei uns der
Schön,
Fall
dann
ist.
gibt es für alle ja tatsächlich noch Lösungswege, sage ich jetzt mal, und Hoffnung für alle, die vielleicht etwas zu nervös sind vorm Spiel. Was würdest du denn da so für Tipps mit an den Weg geben, wie man jetzt, also wirklich ganz runtergebrochen, deine Go-to-Tipps, wenn jemand vielleicht zu nervös ist oder wenn einer total dicht macht und nichts mehr mitbekommt oder so?
Also deswegen sind Spieltagsrituale und Routinen so wichtig. Und zwar, dass du welche für dich hast. Das ist alles Selbstregulation. Und dass du auch im Team welche hast. Das ist nämlich Koregulation. Und du performst am besten, wenn dein Nervensystem reguliert ist. Und darum geht es. Also wir trainieren mentale Stärke und wir nutzen diese Teamrituale und auch die Rituale du für dich einzeln vor einem Spieltag oder am Spieltagmorgen, wo dein Team noch nicht für dich da ist, damit du dich und dein Nervensystem regulierst, weil wenn dein Nervensystem reguliert ist, bist du in tiefer Verbindung zu dir selbst, hast Zugriff auf all deine Talente, auf all deine Ressourcen, auf all deine psychologischen Fähigkeiten, die du brauchst, zum Beispiel auf Konzentration und Fokus, und performst dann am höchsten. Und deswegen machen wir auch Teamrituale, also für all die Teams, die sich immer gefragt haben, warum ich das mit ihnen mache, warum ich dabei bin, ich sie die ganze Zeit beobachte und wir danach Teamrituale erarbeiten. Da geht es um Rituale zur Koregulation, damit wir diese Mischung abdecken können, weil du vor einem Spieltag nicht individuell auf jeden eingehen kannst. Ne? Da ist eine Selbstregulation durch eine eigene Routine, die zum Beispiel so ist, wie du das eben beschrieben hast. Und du hast eine Koregulation durchs Team. Also zum Beispiel, dass wir einen Anfangskreis machen und uns alle berühren. Ihr macht einen Huddle im Football, ne?
Ja, das ist auch super wichtig tatsächlich, weil wir da die Verbindung eingehen. Also wenn einer noch 2 Meter weiter weg steht, dann sieht man das ganz häufig, dass die ganz schnell zum Huddle laufen und irgendwie irgendwen anfassen, ne? Weil wir eben auch diesen Kreis halt bilden und eins werden.
Ja, das ist ganz wichtig, um zu merken, wir als Team, du bist hier nicht alleine, wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Und Berührung ist eine Form von Koregulation, die unser Nervensystem runterbringt Dann können wir am besten spielen. Dasselbe hast du übrigens, wenn du merkst, dass eine Mitspielerin nervös wird. Ich weiß nicht, ihr habt ein Tor reinbekommen, die Torhüterin muss sich umdrehen und ins Netz fassen, hinzugehen und sie einmal zu berühren. Das ist tröstlich und bringt ihr Nervensystem runter. Deswegen mache ich auch mit Teams dieses Ritual, wenn wir ein Gegentor bekommen, dass wir uns einmal versammeln und Kreis bilden und ein reguliertes Nervensystem gleich sportlicher Erfolg.
Ein wunderschönes Ziel.
Apropos Koregulation, was habt ihr denn so für Teamrituale,
Wir
die ihr
haben
gemeinsam macht?
eins bisher immer gehabt. Das ist so ein Shanty. Das ist, nachdem wir unseren Pass-Check hatten, da kommen die Referees zu uns, haben so einen Pass-Check, dann wird unser Name aufgerufen, die Nummer wird sich angeschaut, geschaut, ob die Ausrüstung in Ordnung ist. Und danach haben wir meistens noch ein paar Minütchen, nicht viel, aber ein paar, in der wir für uns als Mannschaft einmal zusammenkommen, in so einen riesen Huddle, das ist so ein Kreis, und dann fangen wir halt an zu wippen. Und dann gibt es halt unseren Chanty, das ist halt, heißt I believe, und I believe that we will win. Und dann geht es so weiter und es eskaliert immer hoch. Also es fängt ganz leise an und ganz langsam, aber am Ende sind wir halt alle sehr gehypt und schreien dann durch die Gegend rum und klopfen uns auf die Schultern und dann geht es auch los.
Weil ich finde nämlich, dass American Football auch so beeindruckend ist zu gucken, weil die Spieler dort, also die in der NFL, dass die halt so halt auch posen. So, also wo du so siehst, dass die so, die machen schon so ihre spielen da, Schauspieler da schon, glaube ich, auch ein bisschen. Das ist ganz interessant, weil das auf eine Art ist, wie die sich gebärden, das kennen wir ja gar nicht so
Ja,
dolle
ja,
im.
ja. Es kommt auch immer so ein bisschen drauf an, welche Position man spielt.
Und wie gelb man ist.
Nee, das jetzt gar nicht, aber also die
Glaube, die
meisten.
Gelben posen schon noch ein bisschen lieber und doller. Weißt du
Ja,
nicht?
ich finde, gelbe und rote tun sich da nicht viel. Also, wenn ich einen fetten Tackle habe, dann. Also in meiner Natur liegt es nicht zu posen, aber dann pose ich, weil es ist
Okay.
einfach geil, was man da macht, ne? Und ein Receiver, wenn der Touchdown läuft, dann darf der sich auch feiern. Das ist super.
Ja.
Also wichtig ist da ja auch immer nur, dass man sich da nicht zu reinsteigert und dann wieder ins Spiel zurückkommt, wie es ja
Mein
überall.
Teamritual klingt auf jeden Fall sehr schön.
Ja, ich hatte noch eine Frage, und zwar das hatten wir ja schon mal auch angesprochen, die verschiedenen Persönlichkeitstypen einer Spielerin auf und neben dem Feld. Die kann man ja auch einfach haben. Also das ist dann tatsächlich so, dass man dann eine Primärfarbe, die kommt dann richtig raus, oder?
Nicht immer. Du kannst, wenn das für dich hilfreich ist, kannst du das schon machen. Also für dich ist es ja, glaube ich, sehr hilfreich, sehr rot zu sein auf dem Platz, ne?
Hm.
Du kannst schon den Teil von dir, den du brauchst, der dir hilft, den, ich sag mal so, mehr anzapfen. Es ist aber wichtig, dass du immer ganz mit dir in Verbindung bleibst. Das wäre zumindest mein Rat, weil alle Teile von dir wichtig und besonders sind und die solltest du auch zeigen, wenn du spielst.
Also ist es wichtig, nicht einfach meine Superhelden-Kostümierung überzuwerfen und so zu tun, als könnte ich sie alle retten.
Ja, das wäre wichtig. Vor allem, wenn, stell dir mal vor, du wärst nur rot auf dem Platz, dann weiß ich aber, dass dein Team davon lebt, dass du eben auch mal jemanden Blick zuwirfst oder verstehst, wie die emotional drauf sind. Du bist doch auch eine Trösterin, du bist doch auch jemand, der der Spielerin mal eine Hand auf die Schulter legt oder das würdest du ja alles nicht mehr machen, das ist ja grün.
Das stimmt.
Deswegen, ne, diese Teile zu leben. Aber es ist natürlich auch hilfreich, in so einen Matchday-Modus zu schlüpfen, weil der uns auch schützt.
Ja. Also, worum ging es heute? Persönlichkeitstests? Nee, Persönlichkeitstypen, die man bei einem Persönlichkeitstest von dir zum Beispiel herausfinden kann, welche Farbe man ist. Und über Nervensystemtypen ging es. Und wir haben ein paar Tipps zur Regulation bekommen. Super spannendes Thema. Was gibt's bei der nächsten Folge? Wir sind dann tatsächlich schon im Februar. Wow. Wir haben dann unser Thema des Monats, der Weg an die Spitze. Wir haben ja jetzt die Reise unserer Sportlerin begonnen und jetzt geht es erstmal darum, sie fängt an und welche mentalen Herausforderungen sie im Leistungssport hat, persönlich. Ich bin sehr gespannt, was da alles bei rauskommt.
Ich auch.
Ja.
Wer uns auf Instagram folgt, wird auch da Tipps und Tools finden, insbesondere auch zu so Themen wie Selbstregulation.
Ganz genau. Wir werden noch begleiten und euch dann noch hilfreiche Tipps und Tricks an die Hand geben, weil es war jetzt auch für mich, obwohl ich das schon eigentlich kenne, sehr, sehr viel. Und dann werden wir das alles mal so ein bisschen runterbrechen, damit man so das Einmaleins des Nervensystems und der Persönlichkeitstypen dann da kennenlernen kann und sich vielleicht einen Screenshot für daheim machen kann für die Tasche.
Ja, und natürlich auch Buchtipps, wer das Ganze vertiefen will.
Definitiv. Das machen wir so.
Sehr schön.
Ja. Es war mir wie immer auch ein innerliches Blumenpflücken.
Schön, schön. Dann würde ich sagen, wir sagen hier Tschüss, quatschen doch einen Moment und dann gehst du Kuchen essen.
Auf jeden Fall Kuchen. Kuchen ist immer
Ich
gut.
bin neidisch, ich will auch Kuchen essen.
Okay,
Okay,
dann bis bald.
bis dann. Tschüss.
Ciao.